Das heißt, da waren Leute eben über Stunden hinweg bei 41, 42 Grad in der Hitze. Und einige sind natürlich auch umgekippt. Aber die Stimmung, und das fand ich so bemerkenswert, war gigantisch. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass es kaum Protest gab, wirklich gar nichts. Es waren 3, 4 Leute, 5 Leute, die an der Straßenkreuzung standen und gerufen haben, lock him up, aber das war's auch. Ich würde es als großes Ablenkungsmanöver sehen.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America first. Mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Mit Kampfjets am Himmel feiert Amerika seinen 250. Geburtstag. Ein Vierteljahrtausend US-Landesgeschichte. Versprochen hatte Donald Trump ja die unvergesslichste Geburtstagsfeier der Welt. Das war sie vielleicht auch, aber aus anderen Gründen. Einer davon neue Hitzerekorde und dann Unwetter und Evakuierung. Und ja, das wohl größte Feuerwerk in der Geschichte. 250 Jahre USA heißt 250 Jahre Unabhängigkeit. Am 4. Juli lösten sich die 13 Kolonien von Großbritannien. Die Geburtsstunde der Vereinigten Staaten von Amerika. Für viele im ganzen Land ja traditionell ein Anlass für große Partys und Paraden, besonders aber in diesem Jahr. Eigentlich ist der Unabhängigkeitstag auch ein Anlass, das Land wieder zu einen. Das Gegenteil war für viele der Fall. Denn Donald Trump hat den Independence Day zur Chefsache gemacht. Zu einer persönlichen Show mit langen Reden, seiner eigenen Playlist. Denn einige Musikerinnen und Musiker und auch einige Bundesstaaten haben die Auftritte abgesagt, Feierlichkeiten boykottiert. Über all das möchte ich mit dem Mann sprechen, der live mit dabei war bei den verschiedenen Veranstaltungen. Julius van der Laar, welcome back by the Wild House und hello nach Washington D.C.
It is great to be back. Schön, bei dir zu sein und schön, mit dir über Independence Day und 4. Juli zu sprechen.
Ich freue mich auch. Wie hast du denn dieses besondere Jubiläum erlebt, für das sich die USA ja jahrelang vorbereitet haben?
Ich bin mit einer gigantischen Vorfreude hier nach Washington gekommen. Die Stimmung war großartig. Fing schon am Flughafen an. Die Amerikaner wissen einfach, wie Inszenierung funktioniert. Und dass der komplette Flughafen schon geschmückt ist. 250 Banners überall. Und so geht natürlich die Stimmung auch weiter. Beim Einchecken ins Hotel gibt's schon überall Luftballons. Dir wird sofort ein Drink in die Hand gedrückt mit dem richtigen Fähnchen und Schirmchen mit drin. Insofern, die Inszenierung, die funktioniert hier in Washington par excellence.
Red, White and Blue überall, ich verstehe. Aber vor allem das Wetter hat ja dann einen Strich durch die Jubiläumsrechnung gemacht. Erst eine rekordverdächtige Hitzewelle, dann Unwetter, Evakuierung. Wie hast du das alles miterlebt?
Ich meine, es fängt natürlich erstmal an, wenn du direkt aus dem Flughafen rauskommst. Es ist wie eine Ohrfeige. Und gleichzeitig, ich meine, wir haben es ja auch alle in Deutschland noch vor ein paar Wochen erlebt, dass es auch bei uns wahnsinnig heiß war. Der Unterschied natürlich hier, dass alles klimatisiert ist und die Amerikaner darauf natürlich auch einen großen Wert legen. Aber die Stadt war quasi eingedämpft. Die Stimmung war gut, aber du hast trotzdem auch gesehen, wie wenig Menschen tagsüber zumindest, auch aus gutem Grund, einfach auch aus Sicherheitsgründen, nicht auf der Straße waren. Und das hat natürlich auch für Schlagzeilen gesorgt, weil Donald Trump ja noch die Great American Fair dann auch ausgerufen hat, im Endeffekt auf der National Mall, also dieser großen Wiese zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial. Dort sollten eigentlich überall Stände sein, Attraktionen sein, ein Riesenrad sein, sogar ein aus Pappmaché angefertigter Triumphbogen, Miniaturgröße. Aber dort waren echt wenig Leute, wo es natürlich auch viel Hetze und auch Scham und beziehungsweise nicht Scham, sondern vielmehr Häme auf Social Media gab. Aber ich glaube, das Wetter hat natürlich ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass so wenig Leute draußen waren.
Aber wie hast du das alles auch wahrgenommen? Ich meine, also gut, das Jubiläum ist buchstäblich ins Wasser gefallen, ja. Aber... Wie können wir uns das dann vor Ort vorstellen? Da gab es ja dann auch Evakuierung. Ich habe Videos von dir gesehen. Wie war das?
Also erstmal muss man sagen, hier, da kommen all diese Menschen nach Washington. Und Sie stellen sich an und politische Events sind eigentlich nie gut organisiert. Man steht immer ewig an, man wartet in den Schlangen. Da waren natürlich die Soldatinnen und Soldaten der Nationalgarde da. Es waren auch eine Reihe von Freiwilligen, die immer wieder Wasser ausgehändigt haben. Aber du musst dir so vorstellen, dass das Weiße Haus im Endeffekt gesagt hatte, bitte ab 17 Uhr anstellen. Da gehen dann die Türen auf und dann kommt ihr rein. Natürlich haben sich schon Leute ab 15 Uhr, 14 Uhr angestellt. Das heißt, da waren Leute eben über Stunden hinweg bei 41, 42 Grad in der Hitze. Und einige sind natürlich auch umgekippt. Aber die Stimmung, und das fand ich so bemerkenswert, war gigantisch. Da hat sich niemand beschwert. Ich stand neben jemandem, der aus Nevada und aus Utah kam. Ein anderer kam aus Iowa. Und wir haben einfach wunderbar miteinander gesprochen. Das waren Hardcore-Mager-Leute, die natürlich dort waren, um ihren Präsidenten zu sehen. Aber die Stimmung war großartig. Dementsprechend, das lief alles ganz wunderbar. Bis dann zu dem Moment, als plötzlich die Ansage kam, Evakuierung. Und auch das ist natürlich ein großes Wort. Es hieß einfach, bitte geht hier aus der Schlange raus, Richtung Innenstadt, wo auch Häuser sind, damit hier niemand vom Blitz erwischt wird. Die Leute haben im Endeffekt auch gespurt, sind gefolgt. Es gab keine Panik, nichts dergleichen, zumindest nicht dort, wo ich war. Und dann war erstmal alles abgesagt. Was ich spontan prima fand, war, dass plötzlich ein DJ aufgelegt hat und das quasi in so eine Blockparty morphte. Insofern, es lief der alte gute Song aus meiner Jugend, Nelly, It's Getting Hot in Here, was
nein,
natürlich durchaus
Ernst.
Passend war, natürlich. Und Washington hat getanzt, insofern großartige Stimmung. Und dann geht's natürlich weiter. Plötzlich auch hier wieder der Post von Trump auf Truth Social. Ich werde sprechen, ja, egal was passiert, Blitz und Donner haben mich noch nie aufgehalten. Und selbst direkt das Zitat, wenn ich um 4 Uhr nachts vor einer Person sprechen muss, ich werde es mir nicht nehmen lassen, hier an diesem 250. Geburtstag sprechen zu können.
Über die Rede sprechen wir dann auch gleich, aber vielleicht vorher noch, was waren denn deine persönlichen Highlights?
Ich meine dieses Zusammenkommen, dass du wirklich von Hardcore-Mager-Leuten, die ihr Umhängeschild hatten mit dem VIP-Pass bis hin zu frischgebackenen Bürgerinnen und Bürgern, die gerade wahrscheinlich erst vor Wochen eingeschworen wurden. Da waren Leute, die haben natürlich Spanisch gesprochen, kamen Leute aus Indien. Wie gesagt, alle Herkunft, Alter, du hattest Leute in Rollstühlen, du hattest Kinder, die wahrscheinlich ihren ersten großen Independence Day dort auch mit ihren Eltern gefeiert haben. Insofern, das war schon ein nationaler Feiertag. Es gab kaum Protest. Die Stimmung war großartig. Das fand ich wirklich ganz bemerkenswert. Und was mich noch selber einfach auch emotional berührt hat, waren diese Kampfflugzeuge. Ich kannte das irgendwie aus Deutschland, dass früher auch natürlich irgendwelche Jets ab und zu über Baden-Württemberg gedonnert sind, aber nicht in diesem Tiefflug. Und da stehst du eben auf der National Mall und schaust nach oben. Dort sind die F-35, die F-16s, kommen B-52-Bomber über dich drüber geflogen in den wildesten Formationen. Und das macht schon auch was mit dir. Insofern dachte ich mir schon auch, es ist natürlich auch ein Symbol nicht nur der Freiheit, sondern auch der amerikanischen Dominanz. Und wenn du dieses Spektakel in der Luft siehst, diese ohrenbetörende und auch betäubende Lautstärke, ja, und diesen wirklich Tiefflug da über dich, da denkst du schon so, da willst du auf keinen Fall dabei sein, wenn es wirklich ums Ganze geht. Und da zeigt Amerika natürlich auch den Muskel und auch die Dominanz.
Ja, und militärische Stärke auf jeden Fall.
Richtig.
Und gab es noch was, was dich vielleicht auch überrascht hat, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast?
Ich glaube, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass es kaum Protest gab, wirklich gar nichts. Es waren 3, 4 Leute, 5 Leute, die an der Straßenkreuzung standen und gerufen haben, lock him up, aber das war's auch. Und die haben dann gerufen, auf der anderen Seite standen welche, die haben dann gesagt, naja, USA, USA, Sprechchöre, und damit war es dann auch vorbei. Insofern extrem friedlich, niemand hat irgendwie rumgeschubst, niemand hat gedrängelt, niemand hat versucht, in der Schlange irgendwie nach vorne zu kommen. Das war wirklich Amerika vom Besten.
Und das war ja nicht dein erster 4th of July, wenn du die jetzt vergleichen müsstest von der Atmosphäre her. Klar, alles war natürlich jetzt größer und spektakulärer, aber von der Atmosphäre her, wie würdest du den Unterschied beschreiben?
Ich habe schon viele 4th of Julys mitgemacht. Und der erste war als Austauschschüler in Texas. Mein Gastvater hat gegrillt und wir haben Hamburger gegessen. Ansonsten ist man eigentlich immer am See, wenn man irgendwie kann in Amerika. Ich fand die Stimmung immer schon ganz
gut. Ja, die Poolpartys, ne? Da ist man mal ganz weit vorne.
Absolut. Poolpartys am See. Aber ich habe Amerika immer schon extrem offen kennengelernt. Leute haben mich eingeladen auf ihre Farm, in ihre Familien. Ich saß mit am Tisch. Es gab ein Feuerwerk. Und das, finde ich, war schon dieser Spirit, der Amerika wirklich ausmacht. Dieses Gefühl von, na, wir haben unser Feuerwerk, aber es ist im Endeffekt immer diese Aufbruchsstimmung, die Freiheit zu tun und zu lassen, was man möchte. Natürlich auch dieses Gefühl von Manifest Destiny. Alles ist möglich. Wir sind das auserkorene Volk, das Land in der unbegrenzten Möglichkeiten. Das ist eine Stimmung, die ich immer schon geliebt und auch hier immer gespürt habe.
Alles ist möglich und wir sind die Besten. So ja. ungefähr war auch der Tenor der Rede von Richtig. Donald Trump. Bevor wir aufs Inhaltliche zu sprechen kommen, wie hat er denn auch auf dich gewirkt bei dieser Rede, die ja, was, ich glaube, mit zwei Stunden Verspätung dann begonnen hat?
Richtig, 23 Uhr Ortszeit ging es dann los. Es gab einen Clip von Sean Hannity. Sean Hannity, du kennst ihn, ist einer der legendären Fox News Moderatoren, der mit ihm Backstage war. Der erzählte dann, wie sich Trump darauf vorbereitet hat, vor allem eben auch in dieser Phase, als nicht ganz 100% klar war, ob Trump nochmal rauskommen konnte oder nicht. Und die Art und Weise, wie Sean Hannity das beschreibt, fand ich bemerkenswert. Weil er sagte, dass Trump zu ihm gesagt hätte, damals schon, beim Einmarsch in die Normandie, da wäre auch extrem schlechtes Wetter gewesen. Und die Marines, die Soldaten, wären eben auch trotz des schlechten Wetters eben in der Normandie eingemarschiert, um eben auch Nazi-Deutschland zu besiegen. Und dann hat Trump im Endeffekt auch sich selbst gleichgesetzt mit dieser Invasion in der Normandie, der Landung in der Normandie und sagte, wenn die es können, dann kann ich es eben auch. Was ich schon auch bemerkenswert finde, wenn in Washington es blitzt und du das dann eben auch mit dem Eintritt der Vereinigten Staaten im Zweiten Weltkrieg eben auch gleichsetzt. Aber schlussendlich, Trump hat gesprochen, es war nicht die unendlich lange Rede, die er eigentlich angekündigt hat, es waren 35 Minuten. Ihm stand auch der Schweiß auf der Stirn. Er hat später dann während des Feuerwerks in einer klimatisierten Kabine mitgeschaut. Aber er war fit. Er hat gesprochen. Es war klassischer Trump vom Teleprompter, immer wieder mit ein paar Einwürfen, wo Trump manchmal, und das ist immer das Gefühl, das ich habe, die Rede auch selber zum ersten Mal liest, dann beim Lesen irgendwie mitdenkt und dann eben auch drauf einsteigt und quasi seine eigene Rede, die er gerade hält, auch kommentiert. Aber das, glaube ich, sind wir mittlerweile alle von Trump gewöhnt.
Ja, der beschreibt ja auch die Erfolgsgeschichte der Vereinigten Staaten, die eben mit der Unabhängigkeitserklärung 1776 begonnen habe und bis heute andauert. Er hat die Gründerväter gewürdigt und sprach von den USA als ein Volk und eine Familie. Also das waren dann doch eher neuere Töne, oder?
Ja, ein Volk und eine Familie. Und ich glaube, dann weißt du aber auch, bei Trump ist das immer der Anfang. Und die Frage ist immer, was kommt danach? Ich erinnere mich gut an den Republikanischen Parteitag, wo er auch genau mit solchen Worten seine große Nominierungsrede angefangen hat. Und alle haben gesagt, ist das jetzt plötzlich ein anderer Trump, der versöhnliche Trump? Und du wusstest ganz genau, du kannst die Uhr danach stellen, nach spätestens 10 Minuten kommt Classic Trump. Und genauso war es dieses Mal auch. Das war eine extrem politische Rede, ne? Wo er natürlich auch ganz klar die politischen Gegner benannt hat und auch hart angegangen ist.
Als Kommunisten und mit einem Krebsgeschwür verglichen hat.
Ja, aber lass mich trotzdem auch das Positive sagen. Ne? Trump, der Meister der Inszenierung, wusste ganz genau auch, wie man quasi diese amerikanischen Seiten virtuos spielen kann. Und er fing natürlich auch an und sagte, es geht auch heute hier um unsere Flagge, um unsere Farben. Und dann sagt er, hier hängen unterschiedliche Flaggen, die dann auch alle natürlich auf der Bühne im Display zu sehen waren. Und dort ist eben auch die Flagge von 1777, ein Jahr nach der Gründung Amerikas. Diese Flagge haben sie dort aufgehängt. Da kommt eine zweite Flagge, die über dem Sarg von Abraham Lincoln dann auch drüber lag. Und er sagt, auch diese Flagge haben wir hier. Dann geht er weiter und holt natürlich unterschiedliche Menschen auf die Bühne, unter anderem Veteranen aus den Weltkriegen. Er sagt dort, hier haben wir einen 107 Jahre alten Veteran. Dann kommt noch jemand aus dem Vietnamkrieg. Und er bedankt sich auch bei denen. Insofern, die Inszenierung war schon bemerkenswert.
Ja, die Inszenierung der Großartigkeit. Er hat sich ja dann auch Unterstützung mit auf die Bühne geholt. Von nicht nur Veteranen, sondern dann kam ja sogar die NASA mit ins Spiel.
Absolut. Vor einigen Monaten hatten wir die Artemis 2 Crew, die Richtung Mond geflogen ist. Und Trump sagt dann natürlich auch, wir haben nicht nur angefangen und waren die Ersten, die Wright-Brüder damals, aus North Carolina, die zum ersten Mal auch geflogen sind, sondern 66 years of inventing the airplane, Americans planted the flag on the moon, sagt er. Und stößt natürlich damit eben auch nochmal diesen Gedanken an, an diesen American Exceptionalism, dass eben auch die Lufthoheit nicht genug ist, sondern Space eben die nächste große Frontier ist. Und dann kommt und holt er diese Crew auf die Bühne und das fand ich jetzt wirklich bemerkenswert. Er spricht nicht darüber, was die als Team geleistet haben und dass eben jetzt so viele Jahre später wieder die nächste Mondmission kommt, sondern er sagt, the crew, they got very famous, everybody was watching. Und du merkst einfach, das ist offensichtlich dieses Raster, die Linse, durch die Trump alles betrachtet. Wie berühmt ist jemand? Wie viel Aufmerksamkeit kann er oder jemand auch für sich generieren? Und das ist das Erste, was ihm zu dieser Crew einfällt. Nochmal, ich will hier kein Trump-Bashing machen, aber ich finde es so bemerkenswert, dass das eben dieser sogenannte Ad-Lib-Moment ist. Also der Moment, wo er vom Teleprompter weggeht und plötzlich einfach nur das sagt, was ihm einfällt in diesem Moment. Da sieht man pur Trump und da merkt man eben, worauf er den Fokus legt.
Und dann ja nur kurze Zeit später hat er ja den Fokus dann auch wieder auf die politischen Gegner gelegt, auf die Demokraten. Und ich hatte es erwähnt, sie mit Kommunisten verglichen.
Richtig. Ich meine, Trump kommt rein. Ich habe so ein paar Zitate mir aufgeschrieben. America will never be a communist country. Es wird niemals ein kommunistisches Land sein. Communism is a loser and will always be a loser. Das sind alles Versager, Verlierer. Wir werden niemals Versager und Verlierer sein. Jetzt könnte man natürlich sagen, auch das betrachten wir wieder unter diesem Space Race, dass Amerika damals unter John F. Kennedy den Wettlauf ums All gegen China und natürlich auch die Sowjetunion gewonnen hat. Aber ich glaube, was Trump hier versucht anzuspielen, ist natürlich die Demokratische Partei, die sich aktuell eben auch Richtung Sozialismus weiterentwickelt und teilweise eben auch leicht kommunistische Ströme hat. Das ist zumindest das Branding, das Trump und viele von den MAGA-Republikanern den Demokraten geben möchten. Angefangen natürlich mit dem Bürgermeister aus New York, wir haben schon mal über ihn gesprochen, Zoran Mamdani. Dementsprechend, da kam nicht nur ein Hieb, sondern an mehreren Stellen hat er dort ausgeholt und da wurde es eben auch politisch, wo er quasi dieses Fest Amerika 250 Jahre verlassen hat und gesagt hat, hier kann ich genau 4 Monate vor den Zwischenwahlen am 3. November eben auch Stimmung gegen die Demokraten machen und diese nationale Bühne nutzen, um meine politischen Gegner eben als Kommunisten zu branden.
Wie waren denn da auch die Reaktionen drauf vor Ort?
Es gab natürlich dort Applaus. Zumindest dort, wo ich stand, habe ich gehört Pfiffe rund um Kommunismus und natürlich auch Applaus und auch durchaus Gelächter. In den sozialen Medien wurde natürlich auch drauf eingegangen. Aber vielleicht können wir auch hier nur die Analyse machen. Ist da was dran, was Trump auch anspricht? Klar, man kann sagen, Zoran Mamdani hat kandidiert als Sozialist, ne, als demokratischer Sozialist, genauso wie auch Bernie Sanders und auch Alexandria Ocasio-Cortez, die Kongressabgeordnete aus New York. Aber ich habe mir eine Umfrage dazu rausgesucht, wie die Demokratische Partei gerade steht, ja auch immer noch im alleinigen Findungsmodus sind und sich positionieren wollen. Und ich habe hier einen Vergleich in Umfragen rausgesucht von 2010 zu 2025. 2010 war Sozialismus 50% beliebt bei Demokraten. Im Jahr 2025 sind es 66%. Das heißt, ein Anstieg von 16%, wo die Demokraten sich lieber als Sozialisten sehen würden, als einfach nur als Kapitalisten. Und das fand ich wirklich bemerkenswert. Also das heißt, Sozialismus auf dem Aufschwung und Kapitalismus ganz klar ein Dämpfer, nicht mehr so beliebt bei den Demokraten. Und ich glaube, das ist auch genau der Richtungs- und der Machtkampf innerhalb der Demokratischen Partei, wo einige sagen, wir sollten vielleicht nach dem europäischen Modell die Sozialsysteme deutlich ausbauen und andere sagen, nee, lass uns mal auf jeden Fall beim Kapitalismus bleiben. Wir haben keine Chance, eine Wahl zu gewinnen, wenn wir jetzt zu weit nach links rücken.
Aber auch, dass Donald Trump jetzt genau darauf seinen Finger zeigt. Also mit Blick auf die Umfragen hilft das ihm ja nicht.
Ich glaube, das ist zumindest seine Hoffnung, dass es möglicherweise noch helfen könnte. Ich würde es als großes Ablenkungsmanöver sehen. Sind die Demokraten Kommunisten? Nein. Kamala Harris war keine Kommunistin, Gavin Newsom ist kein Kommunist. Im Endeffekt, die ganzen Frontrunner sind es definitiv nicht. Aber meistens ist es ja so, dass wenn diese Wahl ein Referendum über dich selber ist, du Donald Trump bist, du natürlich die Verantwortung für die Wirtschaft und auch für die hohen Preise hast, da versuchst du natürlich einen Kontrast aufzumachen, das Referendum irgendwie abzulenken und zu sagen, es geht nicht nur um mich, sondern was ist die Alternative? Und dementsprechend Polarisierung herzustellen und zu sagen, vielleicht ist nicht ideal, was unter mir läuft, aber das, was kommen würde, wenn die Kommunisten drankommen, dieser Red Scare, Das hat auch in der Vergangenheit schon funktioniert. Und dementsprechend dieses Otherness. Die anderen sind im Endeffekt wie die Kommunisten aus den 60er Jahren. Das ist zumindest gelernt innerhalb von Amerika. Und dementsprechend ist es so ein Muskel, der so gut trainiert ist bei der Republikanischen Parteibasis, dass diese Botschaft auch von jedem weitergetragen werden kann. Insofern würde ich es ganz klar als Signal sehen von Donald Trump an die eigene Partei. Das ist die Botschaft, mit der wir eben auch in diesen heißen Herbst reinziehen, um die Demokraten dann auch nochmal im Endeffekt zu besiegen.
Genau, für die Midterms dann im November. Und immer, wenn ich dich im Podcast habe, dann frage ich dich natürlich auch nochmal explizit nach den Umfragen, weil du eben der Mann der Zahlen bist. Was mich wundert ist, ich meine, Donald Trump hat ja echt Glück, ne? Er hat die Fußball-Weltmeisterschaft während seiner Amtszeit, jetzt eben dieses so wichtige Jubiläum. Und trotzdem bringen diese Großereignisse, bringen diese großen Bühnen ihm aktuell nichts. Wie analysierst du das?
Das ist bemerkenswert, ne? Wie viel Glück man haben kann. Große Ereignisse. Und dann natürlich auch noch, Deutschland fliegt raus und Amerika kann noch weiterspielen. Der gesperrte Superstar der Amerikaner mit einer roten Karte, auch die wurde eben gerade noch zurückgezogen und auch der darf auflaufen. Insofern, man hat das Gefühl, Donald Trump hat schon auch das Glück auf seiner Seite, sogar auch noch, dass dann das schlechte Wetter weiterzieht und er auch noch sprechen kann. Dementsprechend viel spricht dafür. Du hast die Umfragewerte angesprochen. Aktuell Zuspruch Donald Trump, 39% sind zufrieden, 58% sind unzufrieden mit Donald Trump. Jetzt kann man sagen, polarisiertes Land, die Leute mögen Trump nicht, er ist auch an der Macht. Aber ich glaube, wenn man tiefer reingeht und guckt, wie sind denn die Zahlen, wie haben sich die Zahlen entwickelt, seitdem er am 20. Januar 2025 übernommen hat, bei den Werten, die wirklich wichtig sind, nämlich Wirtschaft, Inflation und auch Jobs. Da merkt man ganz klar, Inflation und Preise, da ist er bei 5 Punkten plus gestartet. Also net positive waren die Leute eben zufrieden mit ihm. Jetzt bei minus 44, also was ein gigantischer Swing. So schlecht stand noch kein Präsident der Republikaner zu diesem Zeitpunkt in seiner Amtszeit auch da. Trump steht schlechter da als Joe Biden zum selben Zeitpunkt in dessen Amtszeit, nur um das auch einmal in Relation zu setzen. Dann bei Jobs und der Wirtschaft ist auch Trump mit plus 8% gestartet, oder 8 Punkten sollte ich sagen gestartet, jetzt bei minus 23. Das heißt auch dort ein Einbruch. Und wenn das natürlich das Prisma ist, durch das die Leute eben auch auf diese Wahl schauen und sagen, geht's mir besser als vorher? Habe ich mehr Geld im Geldbeutel als vorher? Dann muss natürlich das Fazit sein, nein, habe ich nicht. Und dementsprechend versucht natürlich Trump abzulenken. Da kommt eben auch dieses Argument mit dem Kommunismus ins Spiel, dass er sagt, lass uns nicht über die Preise sprechen, sondern lass uns über die Alternative sprechen. Die nehmen dir deine Freiheit weg. Und dementsprechend ist vielleicht aktuell bei mir gerade nicht positiv. Wir mussten auch in den Iran reingehen. Das hat dazu geführt, dass die Spritpreise nach oben gegangen sind. Aber wir kämpfen für unsere Freiheit. Ob er mit dieser Erzählung durchkommt, weiß ich nicht. Ob es aber vielleicht reicht, um zumindest die Niederlage nicht ganz so drastisch ausfallen zu lassen, das wird sich zeigen.
Aber wir halten auf jeden Fall fest, dieser Unabhängigkeitstag hat jetzt nicht unbedingt das Land geeint. Die Kritik ist das absolute Gegenteil. Aber ich ende gerne positiv. Ja. Also vielleicht, was stimmt dich nach diesem 4th of July optimistisch?
Ich glaube, das Land ist natürlich größer als Washington und am 4. Juli wird natürlich auch nicht ein Mann oder eine Partei gefeiert, sondern die Nation an sich. Und dementsprechend, glaube ich, lohnt es sich auch nochmal nach New York zu schauen, das ist vorhin angesprochen, die auch ihre eigenen Partys und Celebration hatten. In Los Angeles gab es große Partys, in Texas gab es Partys, überall, wo man hingeschaut hat. Und dort hat Trump eben nicht die dominierende Rolle gespielt. Das heißt, Amerika ist mehr als Washington. Amerika ist natürlich signifikant mehr als Donald Trump. Und ich glaube, das kann man manchmal eben auch vergessen, gerade wenn man eben auch auf Social Media schaut oder auf die Berichterstattung. Punkt 1. Punkt 2. Wenn ich so zurückgehe und mir die amerikanische Geschichte anschaue, ach, zurückgehen, meine College-Zeit, was ich dort über amerikanische Geschichte gelernt habe. Amerika war noch nie das Land der Einigkeit. So, man denkt vielleicht manchmal, ja, Amerika, wir haben damals unseren Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten gewonnen und damals war dann eben auch das Land geeint. Das hat ja auch nur im Endeffekt einen Wimpernschlag angehalten. Es gab immer schon die Polarisierung Stadt gegen Land, Norden gegen Süden. Es gab hier einen Bürgerkrieg, ne? Insofern kannst du natürlich durchgehen, jede Dekade, jedes Jahrzehnt und eben auch sehen, dass die Polarisierung und die Zuspitzung eben auch stattgefunden hat. Die blutigen 60er Jahre. Natürlich John F. Kennedy wird ermordet, Martin Luther King wird erschossen. Teile von Amerika brennen, egal ob Los Angeles oder Detroit. Die Nationalgarde muss entsendet werden. Du denkst an Vietnam, all diese unterschiedlichen Aspekte. Dann kommt es soweit mit Richard Nixon, 74, natürlich dann auch 76, bis kurz vor dem Impeachment-Verfahren, als dieser Präsident, der damals Watergate zu verantworten hat, auch zurücktreten muss. Und dann kommt plötzlich Gerald Ford zum 200. Geburtstag Amerikas, damals 1976, genau vor 50 Jahren. Und der hält eine Rede, die ich wirklich bemerkenswert fand, wo er natürlich auch sagt: "The true meaning of liberty is that men may be masters rather than victims of their own destiny." Also die wahre Bedeutung von Freiheit besteht darin, dass Menschen Herr über ihr eigenes Schicksal sein können und nicht dessen Opfer. Er appelliert im Endeffekt an die größeren Geister Amerikas und sagt: "Wir haben bisher alles hinbekommen." Ich schaue in die Umfragewerte damals und sehe, dass damals kurz nach dieser blutigen Zeit der 60er Jahre, wie gesagt Vietnam, John F. Kennedy, Martin Luther King, plötzlich die Positivität in Amerika durch die Decke geht. Zwei Drittel wieder optimistisch in die Zukunft schauen und das nächste große Kapitel einläuten. Ich denke auch an die Zeit unter George W. Bush, wo das Land zugespitzt und polarisiert war und dann kurze Zeit später Obama kommt. Insofern, ich glaube, dieses Land hat eine Gabe, sich neu zu erfinden, wie wahrscheinlich kein anderes Land. Und ich glaube, das stimmt mich durchaus auch optimistisch, dass obwohl 80% der Amerikanerinnen und Amerikaner aktuell sagen, laut einer Gallup-Umfrage, dass das Land gespalten ist, dass bessere Tage immer wieder kommen und dass das auch quasi der Motor der Neuerfindung, der Innovation und des Fortschritts dieses Land ist, dass eben nie zu seicht und zu ruhig ist, sondern dass dieser Konflikt immer wieder die Reibung bringt, die das nächste Kapitel eben auch schreibt.
Das stimmt, absolut optimistisch. Julius van der Laar, besten Dank. Ich schaue auf die Uhr. Ich würde am liebsten noch so viel länger mit dir sprechen, aber ich habe dir versprochen, dass ich dich pünktlich an den Flughafen lasse. Für dich geht's nämlich jetzt nach Texas und irgendwann, das musst du mir versprechen, dass wir da mal gemeinsam zur gleichen Zeit sind.
Ich glaube, Texas ist dein absoluter Lieblingsort. Insofern, ich grüße Texas ganz lieb von dir und werde bestimmt irgendwo zum Line Dance gehen und dich dort gut repräsentieren. Yes. Aber ich wünsche mir vor allem, dass wir noch einige Male vor den Midterms noch miteinander sprechen werden, weil es immer eine riesige Freude ist, mit dir zu podcasten. Danke dir für die Einladung.
Danke dir. Bis bald. Mach's gut, Julius.
Bis bald.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.